Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ihr Lieben, der März ist Endometriose-Monat. Vielleicht weiß das die eine oder der andere von euch. Deswegen in diesem Monat also Endometriose-Awareness sozusagen. Das Thema hatte ich schon ganz lange auf der Liste von Podcast-Themen. Ja, und wie das manchmal so ist, muss man dann aber auch die richtigen Menschen treffen. Und das habe ich getan, also virtuell natürlich derzeit. Aber da ist mir Frau Endo begegnet. Das, so heißt der Instagram-Account von Noelle. Noelle ist für mich eine Endometriose-Kämpferin und inzwischen auch richtig wahnsinnig krasse Expertin, hat sogar ihre Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben. Und sie wird uns heute in dem Interview erzählen, was Endometriose eigentlich ist. Also wirklich einfach erklärt, total toll. Wir reden darüber, was Endometriose mit der Psyche anstellen kann, natürlich nicht bei jedem, was es so für Therapieformen gibt und warum diese Krankheit ein gesundes Verhältnis zur eigenen Weiblichkeit, zum eigenen Frausein sozusagen erschwert. Die Folge ist, oder das Interview ist relativ lang geworden, deswegen werde ich da zwei Folgen draus machen, sodass ihr das ganz entspannt erst Teil 1 und dann Teil 2 euch anhören könnt. Ja, meine persönliche Verbindung zu Endometriose ist, dass ich Adenomiose habe. Das ist sozusagen eine bestimmte Form der Endometriose, die innerhalb der Gebärmutter stattfindet sozusagen, diese Entzündung. Also vermutlich habe ich Adenomiose, muss ich dazu sagen, weil das kann man letztendlich nur rausfinden, wenn man sich die Gebärmutter entfernt, was mir ein Arzt tatsächlich empfohlen hat vor ein paar Jahren. Nein, ich habe das nicht getan. Ob diese Adenomiose Grund ist für unsere Kinderlosigkeit, ist unklar. Es gibt Ärzte, die sagen, nee, eigentlich dürfen sie überhaupt nicht schwanger werden. Adenomiose führt nicht zu erhöhten Fehlgeburten und andere sagen, doch, es kann an der Adenomiose liegen. Also insofern, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich starke Periodenschmerzen habe und auch das ja irgendwie ein Tabuthema ist. So ein bisschen so nach dem Motto, stell dich nicht so an, du bist eine Frau, du musst das aushalten. Nein, nein. Endometriose, Adenomiose sind Krankheiten und die Schmerzen, die man hat während der Periode, die sind nicht normal. Teilweise konnte ich nicht arbeiten gehen und auf jeden Fall ein langer Leidensweg und ich bin mir sicher, dass es da viele Hörerinnen gibt oder einige Hörerinnen gibt, die das kennen. Und wichtig ist vielleicht auch zu wissen, dass Endometriose einer der Top-Gründe ist sozusagen für Unfruchtbarkeit beziehungsweise dafür, dass man vielleicht nur schwierig schwanger werden kann. Aber es ist auf gar keinen Fall unmöglich, schwanger zu werden mit Endometriose. Okay, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den beiden Folgen, bei dem Interview mit Noelle, die ich hoffentlich nicht zum letzten Mal im Podcast gehört habe. Alles Liebe für euch. Ja, ich habe einen ganz tollen Podcast-Gast heute, und zwar die Noelle, alias Frau Endo. Und was sich dahinter verbirgt, das erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen beim Podcast, liebe Noelle.
Grüß dich, liebe Katharina. Vielen lieben Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Es ist meine Podcast-Premiere. Ich bin ein wenig nervös, aber ich glaube, das werden wir gut hinkriegen zusammen.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ich freue mich tierisch auf deine Fragen und hoffe, ganz viele so kompetent wie nur irgendwie möglich zu beantworten.
Da bin ich mir ziemlich sicher, weil du bist ja Profi. Anders kann ich das, finde ich, wenn ich mir deinen Instagram-Account angucke und das, was du alles schon aufgebaut hast zu dem Thema, finde ich, bist du absolut Profi und Kämpferin, Vorreiterin, wirklich ganz großartig. Was hat dich dazu bewogen, als Frau Endo auf Instagram sozusagen raus in die Welt zu gehen mit dem Thema Endometriose?
Ich würde primär den Trigger nennen Wut. Wut war mein Trigger, warum ich gesagt habe, ich muss in die Kommunikation nach außen gehen, weil ich wütend war, wie ich mit meiner eigenen Diagnose ärztlich, aber auch persönlich im Freundeskreis gestartet bin. Ich war schrecklich wütend auf die Ärzte, die mir meine Menstruationsbeschwerden nicht geglaubt haben, die Fakten geleugnet haben, wie eine familiäre Häufung bei der Endometriose oder die auch Menstruationsschmerzen, besonders starke Blutungen, absolut relativiert haben. Mhm. Das war ein ganz großer Antrieb von mir, dass ich stinkwütend war, dass Frauen, und da wusste ich ja sofort, dass ich nicht die Einzige bin, die so eine unfassbar schlechte Erfahrung gemacht hat, Frauen sich mit so viel Unwissenheit konfrontieren müssen, wenn es um ihre Gesundheit geht. Und da habe ich gesagt, ich bin wütend, ich möchte informieren, damit möglichst vielen Frauen so einen Weg erspart oder solche Kommunikationen, Gespräche, abwertende Gespräche den Frauen erspart bleiben und das Wissen über Endometriose einfach wächst. Das war, glaube ich, so mein größter Antrieb, der gesagt hat, so, du musst da jetzt an die Öffentlichkeit in Anführungsstrichen, was heißt in Anführungsstrichen, du musst an die Öffentlichkeit gehen und auch Wahnsinn. Unangenehme Dinge thematisieren, die eigentlich keiner hören will.
Ja, absolut. Und es ist ja auch einfach eine sehr, also ich finde die so, ist eine perfide Krankheit, finde ich persönlich. Sag mal, wie viel Zeit vergeht im Durchschnitt, bis eine Frau die Diagnose Endometriose bekommt? Weißt du das?
Ja,
das ist relativ lang, ne?
Ja, also man differenziert. Also Frauen, die keinen unerfüllten Kinderwunsch haben, die nur in Anführungsstrichen nur Menstruationsbeschwerden haben, die sagen, sie haben besonders starke Schmerzen, sie haben besonders starke Blutungen, sie haben Schmerzen beim Sex, sie haben zyklische Darmblutung. Mhm. Bei denen, diese normalen Patientinnen, da vergehen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum 6 bis 8 Jahre, bis es eine gesicherte Diagnose gibt.
Wahnsinn.
Bei Kinderwunschpatientinnen, wo dann eine Diagnostik frühzeitiger begonnen wird, spätestens wenn sie ins Kinderwunschzentrum gehen, sind es, glaube ich, 1 bis 3 Jahre. Also ein verkürzter Zeitraum mit einem ganz anderen Leidensdruck. Mhm. Natürlich, aber häufig, weil die Endometriose ist die häufigste Ursache für ungewollte Kinderlosigkeit.
Wahnsinn, ja, das habe ich nämlich auch nochmal nachgelesen und ich war ganz geschockt, muss ich gestehen. Weil ich glaube, das wissen die wenigsten tatsächlich.
Nee, das wird nicht groß kommuniziert und eigentlich werden die Patientinnen ja erst dann damit konfrontiert, wenn sie nicht schwanger werden. Also wenn dieses Jahr vergeht und man nicht schwanger wird oder dann sogar 2 Jahre vergehen und man sich dann Hilfe sucht, dann kommt meistens bei ganz vielen Frauen das erste Mal diese Thematik auf den Tisch.
Und, und allein das macht mich schon traurig irgendwie, ne? Weil wenn ich mir vorstelle, wie wir Frauen irgendwie Schmerzen aushalten, Monat für Monat, ja, und denken, das ist normal, weil wir halt Frauen sind und Periodenschmerzen halt so sind, ja, das finde ich schon irgendwie schlimm, oder? Also, dass wir so irgendwie schon so konditioniert sind, ja, muss man halt aushalten. Also ich glaube, das hat sogar mal eine Frauenärztin so auch mehr oder weniger zu mir gesagt, so nach dem Motto, ja, wir sind halt Frauen, wir müssen da halt durch. Als ich ihr halt gesagt habe, ich kann die Schmerzen nicht aushalten, sozusagen. Es ist so schlimm, ja.
Also, ja,
oder ist es doch irgendwie.
Es ist perfide. Bitter. Also, es ist so, dieses hinzunehmen, die Frauen leiden, die Frauen brauchen Schmerzmittel, um durch die Menstruation überhaupt zu kommen. Es heißt ja lange noch nicht, wenn sie dann unfassbar viel Schmerzmittel eingenommen haben, dass sie arbeitsfähig sind, ihren Alltag bewältigen können. Ja. Davon reden wir ja jetzt noch gar nicht.
Sache.
Ja. Ja. Und, aber man muss dazu sagen, es gibt ja. Das ist ja auch das Fiese an dieser, wie du sagst, perfiden Erkrankung. Es gibt ja Frauen, die einen ganz, ganz ausgeprägten Endometriosebefund haben, wo zum Beispiel der Darm, die Blase, die Harnleiter auch betroffen sind, mit Endometrioseherden besetzt sind, sowie die Eierstöcke, die Gebärmutter oder auch Eierstöcke, Eileiter. Können ganz starke Befunde haben, haben aber keinerlei Symptome.
Und interessant.
Es gibt vollkommen symptomlose Endometriosen. Es gibt Frauen, die so einen Befund haben, der, wenn du den operativ siehst, der dir die Spucke raubt, die aber keine Beschwerden haben.
Ach, verrückt, das habe ich noch gar nicht gehört. Wahnsinn.
Das macht sie ja so fies. Also nur weil du beschwerdefrei bist, heißt es nicht, dass du keine Endometriose hast.
Ja. Okay, verstehe. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück für alle die noch nicht von Endometriose gehört haben. Du kannst das bestimmt ganz einfach in ein paar Sätzen beschreiben, ne, was das eigentlich ist.
Also Endometriose ist eine gynäkologische, sehr häufige Erkrankung, also oder zumindest häufige. Es sind mindestens jede 10. Frau im gebärfähigen Alter ist betroffen. Es gibt sogar Schätzungen, die sagen, es sind mehr, jede 8. schon.
Okay.
Es ist eine häufige Erkrankung im gebärfähigen Alter. Sie betrifft primär den Uterus, also unsere Gebärmutter. Sie wird der Gebärmutter zugeschrieben, aber nachdem diese Endometrioseherde auch andere Organe um die Gebärmutter rum bis hin zum Zwerchfell und Lunge besiedeln können, ist es eine Erkrankung, die an der Gebärmutter den Ursprung hat, aber das im blödsten Fall das ganze System betrifft. Oder auch Nerven betreffen kann. Okay. Endometrioseherde, die in dem Fall auftreten, sind Gebärmutter, schleimhautartige Zellverbände. Die sind nicht 100% wie unsere Gebärmutterschleimhaut, sondern sehr ähnlich. Diese siedeln sich außerhalb der Gebärmutter an anderen Strukturen, Blase, Darm, Eileiter an. Und sorgen an diesen Orten für eine Entzündung, und zwar für eine chronische Entzündung. Weil unser Körper ja realisiert, hups, da ist Gewebe, das da gar nicht hingehört.
Ja.
Und mit Entzündungsreaktionen wird der Körper ja eigentlich solche Dinge, die irgendwo nicht hingehören, los.
Verstehe.
Da das aber nicht zielführend ist, haben wir eine chronische Entzündung an diesen Orten.
Okay.
Diese gebärmutterartigen Zellverbände, die wie gesagt auch sich am Zwerchfell oder an der Lunge niederlassen können, verhalten sich aber wie unsere Gebärmutterschleimhaut. Sprich, sie werden mit unserem Menstruationszyklus in der ersten Zyklushälfte aufgebaut und in der zweiten Zyklushälfte abgebaut und diese kleinen Herde bluten auch.
Mhm.
Also man hat dann an den Orten, wo diese Gebärmutterschleimhaut versprengt ist, Mikromenstruationen.
Verrückt.
Während wir regulär menstruieren.
Also allein das ist doch schon irgendwie, allein diese Vorstellung ist irgendwie auch verrückt. Ne? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es sogar mal im Gehirn, glaube ich, einer Frau gefunden wurde. Ich denke so, okay. Also magst du was sagen? Also ich weiß, dass es nur Theorien gibt, ne, wo das herkommt. Man weiß es nicht, oder?
Genau, es gibt, also die Endometrioseforschung gibt es schon recht lange. Man beschäftigt sich schon ganz lange damit, wo das Ganze herkommt.
Ja.
Final hat sich bis heute keine dieser Theorien bewahrheitet oder konnte alle Fälle erklären.
Mhm.
Es gibt so die Theorie des retrograden Menstruationsflusses, das quasi über die Eileiter und Eierstöcke das Menstruationsblut in den Bauchraum gerät. Und okay. Sich dadurch diese Herde ansiedeln. Das aber erklärt nicht, warum man dann Endometrioseherde bei Frauen gefunden hat, die noch gar nicht menstruiert haben. Oder
auch das möglich.
Auch bereits junge Mädchen, Teenager können an Endometriose erkranken, wo wir noch gar nicht in diesem Prozess drin sind. Und dann gibt es mehrere unterschiedliche Theorien. Viele immunologische Theorien, dass auch damit zusammenhängt, dass unser Immunsystem geschwächt ist, dass es dadurch zu diesen Beschwerden und zu dieser Erkrankung kommt. Dennoch hat sich bis heute keine durchgesetzt. Wir können nur mittlerweile sagen, dass es ein multifaktorielles Geschehen ist. Wir gehen nicht mehr von einer einzigen Ursache aus, sondern von...
Okay.
Auch, dass man sagt, die Umweltbelastung spielt eine Rolle, immunologische Prozesse spielen eine Rolle, dass man sagt, es kommen einfach viele Faktoren oder müssen mehrere Faktoren zusammenkommen, dass eine Endometriose entsteht.
Ja.
Warum dann die eine Endometriose mit Symptomen behaftet ist und die andere nicht, obwohl sie sich vielleicht im Befund gleichen?
Ja.
Darüber wissen wir noch viel weniger.
Ja, das hört sich danach an. Ich finde es total interessant, dass du ja von persönlicher Betroffenheit, und jetzt hörst du dich an wie eine Expertin, nicht du hörst dich nicht so an, du bist eine Expertin. Du hast mir erzählt, dass du dich sogar mit deiner Masterarbeit wirklich mit Endometriose, glaube ich, auseinandergesetzt hast, ne?
Ja, genau. Vielleicht so ein bisschen erzwungenermaßen. Meine eigene Intention war es zu dem Zeitpunkt gar nicht, weil ich bin offiziell 2012 erkrankt. Ich sage immer offiziell erkrankt, weil ich habe persönlich meine Diagnose mit einer Bauchspiegelung 2012 erhalten.
Dennoch und wie viele Jahre Leiden waren davor?
Naja, ich hatte Menstruationsschmerzen seit meiner Menarch, also seit meiner ersten Blutung. Ich habe von Anfang an Schmerzmittel nehmen müssen. Jetzt müsste ich mal zurückrechnen.
Same here. Kenne ich auch. Oh. Ja.
Also ich habe meine Menstruation mit 12 Jahren bekommen und mit Mitte 20 die Diagnose bekommen. Schon eine Ecke.
Viele Jahre.
Jahre. Aber es war halt, wie du vorhin auch sagst, es war ja vollkommen normal. Menstruationsschmerzen. Ja. Die besonders stark sind, dass Klamotten durchgeblutet werden oder Tage, wo ohne Ibuprofen dreimal am Tag nichts geht, wurden ja total verharmlost und tabuisiert oder nicht, sie wurden verharmlost und hingenommen.
Ja, absolut, ne? Das ist halt so.
Ja. Genau, und das war so mein Ende. Deswegen sage ich mal, meine offizielle Diagnose habe ich 2012 bekommen, weil man die Diagnose ja nur final stellen kann mit einer histologischen, also einer feingeweblichen Untersuchung. Und die geht natürlich nur über eine Bauchspiegelung, also eine Laparoskopie.
Genau. Und also dann, nur über einen Eingriff.
Ja, also entweder du nimmst eine OP hin oder du musst mit der Verdachtsdiagnose leben. Das ist so ein bisschen die Krux.
Ja, schon, ne? Finde ich auch.
Wobei, man so kann man es gar nicht zu 100% sagen. Es gibt nämlich typische Endometriose-Zysten. Das sind eingeblutete Zysten an den Eierstöcken. Im Gegensatz zu blanden zu blanden Zysten, die werden auch sogenannte Schokozysten genannt. Und die kann man schon im Ultraschall sehr, sehr gut erkennen. Und die liefern einen sehr sicheren Hinweis dafür, dass eine Endometriose vorliegt, weil...
Ja. Okay, interessant. Aber man weiß natürlich nicht, inwieweit die gestreut hat sozusagen. Genau,
es kann nur diese eine Zyste sein. Also im besten Fall ist es halt diese eine Endometriose-Zyste.
Ja.
Aber im schlimmsten Fall hast du noch ganz viele andere Herde und ganz viele Organe sind betroffen. Das verrät dir der Ultraschall leider nicht.
Schade.
Weil diese Gewebeteile lassen sich nicht im Ultraschall sonografisch darstellen.
Sehr schade. Du wolltest über deine Abschlussarbeit sprechen. Genau, wie du dann sozusagen über viele Jahre leiden, muss man ja sagen. Offizielle Diagnose 2012 und dann?
Hatte ich 15 wieder ein sehr schlechtes Endometriose-Jahr. Das war das Jahr meiner zweiten OP. Okay. Ich war gerade in meinem Masterstudiengang. Ich habe Naturheilkunde und komplementäre Medizin studiert, war auch nach meiner OP auf der Suche nach einem Masterarbeitsthema, weil dieser Elefant im Raum stand und habe dann eigentlich nur in einem lockeren Gespräch mit meinem Professor damals gesagt, ach, ich würde gern wissen, wie die Relevanz und Akzeptanz von naturheilkundlichen und komplementärmedizinischen Verfahren bei Endometriose-Patientinnen ist.
Wow.
Der Herr war begeisterter als ich in dem Moment.
Feuer und Flamme, weil es wahrscheinlich nicht so richtig viele Arbeiten zu
gibt. Es gibt dazu gar
keine
Daten.
Stark an. Krass, Wahnsinn.
Also was Endometriose-Patientinnen brauchen, um ihre Lebensqualität zu verbessern, da gibt es noch, mittlerweile wird da mehr gemacht, aber zu dem Zeitpunkt gab es da noch gar keine Daten zu.
Glaube ich.
Und ich habe dann schon von ihm, muss man so einfach sagen, einen kleinen Arschtritt bekommen. Und er hat gesagt, kommen Sie, das machen wir jetzt, das ziehen Sie durch. Yeah. Und dann habe ich 2015, 2016 diese Studie durchgeführt, eine deutschlandweite Befragungsstudie, eben mit der Fragestellung, wie wichtig sind naturheilkundliche und komplementärmedizinische Verfahren für die Patientinnen? Yeah. Verbessern sie die Lebensqualität? Kombinieren die Patientinnen unterschiedliche Verfahren? Oder warum entscheiden sie sich bewusst gegen klassische schulmedizinische Verfahren? Das waren so die Fragestellungen.
Sehr, sehr spannend. Und sag mal, was stelle ich mir vor? Ich stelle mir vor Akupunktur zum Beispiel. Oder was gibt es so für Möglichkeiten?
Also ich persönlich bin ein ganz, ganz großer Fan primär der Osteopathie.
Spannend.
Auch gerade so im postoperativen Zustand, wenn alles verspannt ist und auch was die Narbenbildung und Verklebungen angeht, bin ich ein totaler Fan der Osteopathie. Die halte ich für ein ganz tolles Werkzeug der Komplementärmedizin, das einfach Linderung verschaffen kann. auch die traditionell chinesische Medizin, wo ja die Akupunktur ein Teil davon ist, hat belegterweise sehr positive Effekte auf Endometriose-Patientinnen. Schmerzreduktion, Verbesserung der Lebensqualität. Aber ich finde, die Schmerzreduktion steht bei fast allen Patientinnen an oberster Stelle, weil das der größte einschränkende Faktor meiner Meinung nach der Endometriose ist.
Ja, ja. Zusammen natürlich auch mit einem Kinderwunsch. Ne? Das ist, glaube ich, auch, könnte ich mir vorstellen, dass da diese Komplementärmedizin auch vielleicht unterstützen kann an der einen oder anderen Stelle. Ne? Habe ich zumindest schon mal gehört.
Genau, TCM wird also traditionell chinesische Medizin, aber auch osteopathische Behandlung oder aber auch Mikronährstofftherapie, Defizite an Vitaminen auffüllen, Omega-3-Fettsäuren, Spiegel positiv beeinflussen. Das hat einen Benefit für die Endometriose, hat aber auch einen Benefit für den Kinderwunsch.
Ach, spannend. Also, okay.
Ich sage immer ganz gern, wenn ich meiner Endometriose was Gutes tue, tue ich auch meistens in dem Punkt einen Kinderwunsch was ganz Gutes, weil es förderlich für beides ist.
Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Dieses, mein Gott, du bist ja ein wandelndes Lexikon, was das angeht. Das ist ja unglaublich. Ich könnte noch 30.000 Fragen stellen. Und wir haben schon im Vorfeld gesprochen, dass du dich bereit erklärt hast, auf jeden Fall nochmal in den Podcast zu kommen. Also wenn ihr Fragen da draußen habt, ihr Hörerinnen und Hörer, dann schickt sie gerne. Dann machen wir das in der zweiten Podcast-Folge, beantworten wir beziehungsweise Noelle dann auch noch Fragen netterweise. Sehr cool.
Ja, es gibt auch noch ganz viele andere Verfahren, die angewendet werden. Aber das waren jetzt so die primären Verfahren, die sich in der Befragung dann rausgestellt haben, dass die Patientinnen positiv davon beeinflusst werden, die Lebensqualität vielleicht gesteigert wird. Die Homöopathie kam noch nicht ganz schlecht weg. Mhm. Dazu kann ich persönlich, also da habe ich keinen eigenen Erfahrungswert, deswegen möchte ich mir da keine Meinung anmaßen. Ich weiß nur, dass die Befragten sagen, hey, das hilft mir.
Ja.
Genau, das waren jetzt so die Hauptverfahren, die sich als sehr hilfreich dargestellt haben oder die Frauen sehr häufig angewendet haben und sie als positiv bewertet haben. Mhm. Okay, aber es war ja auch nur eine kleine deutschlandweite Befragung. Also es waren nur in Anführungsstrichen 135 Frauen, die mir ihre Daten zur Verfügung gestellt haben.
Aber trotzdem, ich weiß, wie das ist. Oder wissenschaftliche Arbeit, 135, das war schon, glaube ich, trotzdem viel Arbeit. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen.
Aber sehr, sehr spannende Arbeit. Ja, und die mir in dem Moment extrem gut getan hat.
Das glaube ich.
Also hätte ich nicht gedacht und hätte ich zu Beginn der ganzen Arbeit auch nicht gedacht. Aber das war auch für mich der Anstoß, mich tiefer mit der Thematik auseinanderzusetzen, mich auch vielleicht auf Frau Endo bewusster damit auseinanderzusetzen, zu kommunizieren. Ja. Also diese Masterarbeit, der ich beginnend kritisch gegenüberstand, hat sich eigentlich nur als positiv herausgestellt, auf ganz vielen Ebenen.
Ja, ja. Also auch so im Sinne von, dass du auch deine Krankheit auch weiter verarbeitet hast dadurch.
Dass du
dieses Thema so durchdrungen hast, gewissermaßen.
Also ich glaube schon, dass es wahnsinnig zur Bewältigung der ganzen Situation beigetragen hat. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt Tage, da möchte ich diese Erkrankung nicht lesen, nicht hören.
Glaube ich dir.
Da kann ich mich auch schwer mit anderen Patientinnen auseinandersetzen. Also ich habe so das Gefühl, ich würde so zwischen zwei Rollen manchmal switchen. So zwischen der Wissenschaftlerin, die irgendwo einen abgeklärten Umgang hat. Einen Begeisterten, weil das ganze Thema, man darf ja sagen, man begeistert sich für ein Krankheitsbild.
Ja.
Aber auch, manchmal bin ich halt auch ganz, ganz verletzliche Patientin, die da nicht noch mehr Input braucht und sagt, hey, mein eigenes Leid in dem Moment ist mir gerade genug oder gerade schon zu viel. Da bleiben dann auch die Fachbücher im Regal stehen und dann muss ich mir auch selbst verbieten, mal nochmal kurz in den Leitlinien nachzugucken.
Ja, ja. Also das machst du dann auch bewusst, ja? Also dass du dann auch ganz klar sagen kannst, okay, heute habe ich hier eine Grenze und das ist auch okay, ich mache was ganz anderes.
Ja.
Okay.
Oder es kommt dann etwas raus, was mich halt in dem Moment beschäftigt. Bei Frau Endo, dann kommt ein Post bezüglich irgendeiner Thematik.
Ja.
Die dann irgendwie ja auch eine Rolle spielen kann, aber ich würde wahrscheinlich wenig fachlich mich irgendwie in ein Thema stürzen, was mir die Tragweite der Erkrankung nochmal bewusst wird, macht.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Und dann hast du die Idee gehabt mit einer Freundin, glaube ich, ne? Eine Plattform ins Leben zu rufen. One in Ten heißt die.
Genau. Letztes Jahr im September ist die Idee zu One in Ten entstanden, als mein Partner in Crime, die Silja, eine gute Freundin von mir, plötzlich mit der Diagnose oder mit der Verdachtsdiagnose Endometriose Adenomiose konfrontiert worden ist. Und sie bei mir auf der Terrasse saß und ich ihr, nachdem sie diese Verdachtsdiagnose auch auf eine sehr unangenehme Art und Weise kommuniziert bekommen hat, saß sie hier und war relativ verzweifelt und hat dann gesagt, so, wo fange ich denn jetzt an? Wo melde ich mich? Wo lasse ich mich operieren? Was ist der richtige Weg? Ist eine OP denn schon notwendig? Weil ist, wie wir ja schon gesagt haben, es ist ein Eingriff.
Ja.
Das Abwägen, ist es schon der richtige Moment? Wo gehe ich hin? Wie bereite ich mich vor? Gibt es vielleicht eine Alternative? Sie saß da mit ihrem Fragenpaketchen und sagte dann irgendwann, boah, bin ich eigentlich froh, dass ich dich gerade habe und du mich da so durchguidest und sagst, das machst du und das machst du und dann wendest du dich dahin, da machst du einen Termin. Und dann fing sie natürlich auch daheim an, irgendwie zu lesen und sagte, du, mir fehlt so ein bisschen die unabhängige Aufklärung. Auch eben, dass man sagt, man klärt nicht nur schulmedizinisch auf, sondern man klärt auch über naturheilkundlich komplementäre Verfahren auf. Und dann ist, ja, vielleicht mit einem Glas Prosecco auch in der Hand oder zwei.
Ja, da entstehen die besten Ideen.
Ja, da haben wir gesagt, hey, weißt du was, machen wir es doch einfach selber.
Ja,
und,
toll.
Genau, das war September letzten Jahres und online gegangen ist unsere Plattform dann im Januar diesen Jahres.
Wow, also nochmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Es ist richtig, richtig gut gelungen und da sind ganz viele tolle Artikel drin und Interviews, Tipps auch. Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen, wenn du magst, drauf eingehen. Also eine ganz, ganz tolle Plattform und so wahnsinnig relevant. Also was ist sozusagen, was war so eure Vision gewissermaßen, was das angeht, was die Plattform angeht?
Also unsere ganz große Vision, die wir haben, da muss ich ja schon fast ein bisschen Werbung machen, setzen wir nächste Woche das erste Mal um. Wir haben gesagt, wir möchten Kommunikation auf Augenhöhe. Wir möchten Experten und Betroffene zusammenbringen. Und das sieht jetzt so aus, dass es bei uns den sogenannten Experten-Talk geben wird, der immer zu einem bestimmten Thema stattfinden wird. Unser erstes Thema ist die tief infiltrierende Darmendometriose. Oh, ziemlich schmerzhaft, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Kein schönes Symptom der Endometriose, sehr komplikationsbehaftet. Und wir konnten einen operativen Gynäkologen dafür gewinnen, dass unsere Follower Fragen stellen durften und wir diese Fragen mit ihm besprechen. Und dieser Talk wird nächste Woche das erste Mal aufgenommen und dann hoffentlich spätestens übernächste Woche online gestellt. Und das ist unsere große Vision, dass die Frauen oder dass die betroffenen Personen auf Augenhöhe mit Therapeuten, ob es jetzt ein Psychotherapeut, ein operativer Gynäkologe oder eine Fachärztin für traditionell chinesische Medizin, dass die aufeinandertreffen und dass es ein Dialog entsteht, ein Dialog auf Augenhöhe, dass auch die Grenzen dessen, was man vielleicht so dem Gott in Weiß, der einem beim Aufklärungsgespräch für eine OP gegenüber sitzt, dass diese Grenzen ein bisschen überschritten werden und man sagt, was beschäftigt dich denn wirklich bezüglich der tief infiltrierenden Darmendometriose?
Ja.
Welche Fragen hast du nicht gestellt, weil du ganz natürlich total aufgeregt warst und irgendwie 5000 Fragen im Raum stehen. Wir wollen einfach bewirken, dass es Aufklärung entsteht und dass die Frauen sich oder die Betroffenen sich gehört fühlen und ihre Bedenken, Sorgen, Fragen einen Raum finden.
Ja.
Das ist so unsere Vision.
Tolle Vision. Also ich habe richtig Gänsehaut, weil ich auch selber auch an die Situation denken muss, so von unfreundlichen Ärzten. Also es gibt auch natürlich sehr, sehr nette, aber ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht, auch was das angeht, ne? Die einem nicht so richtig sagen, was da gemacht wird, bevor sie operieren und so. Und Deswegen finde ich das so super. Also gerade dieser Aspekt auf Augenhöhe, das finde ich wirklich, wirklich eine wundervolle Idee. Und da werde ich auch sehr gerne Werbung auf meinem Instagram-Profil machen.
Dankeschön,
auf
freut
jeden
mich.
Fall. Finde ich total allen einfach nur großartig. Tolle Idee mit eurer Plattform. Aber es kostet auch viel Zeit, oder? Also so eine.
Ja, neben so einem Vollzeitjob ist das gut handelbar. Ne? Nein, aber es ist Herzblut, ganz einfach. Ja. Also ich glaube, das hat jeder von uns schon mal erlebt, wenn es irgendwas gibt, wo man mit Herzblut, auch vielleicht mit anderen Emotionen wie Wut, was für mich ein Antrieb war, wenn das alles im Raum steht, dann sitzt man halt 7 Tage die Woche am Schreibtisch.
Das
ist
ja,
und es gibt ja auch Phasen, wo es dann wieder ein bisschen weniger wird. Deswegen.
Klar. Ja, aber wenn man eine Vision hat, ne, dann finde ich total großartig. Was mir so spontan einfällt, für alle, die es nicht wissen, es hat sich ja schon auch ein bisschen was, auch in der Schulmedizin sozusagen, in dem Bereich ja ein bisschen was verbessert, würde ich sagen. Also zum Beispiel Endometriose-Sprechstunden. Die bieten viele Krankenhäuser an. Ne? Also ich weiß, so vor 5, 6 Jahren war das noch nicht der Fall, oder? Es ist eine relativ neue Entwicklung, oder? Kommt mir das nur so vor?
Es gibt sie schon länger, aber es gab sie nicht so gehäuft. Es gab sie in nicht so vielen Kliniken, weil es ist doch ein gynäkologisches Nischenprodukt, was überhaupt nicht zu dieser Häufung passt.
Nee, eben.
Also das ist so ein bisschen bigott. Wir haben eine hohe Zahl von Betroffenen und vielleicht sogar eine noch höhere Zahl, wenn sie alle diagnostiziert werden. Dennoch herrscht ein nicht unbedingt brennendes Interesse seitens der Gynäkologen an dieser Thematik.
Wie erklärst du dir das?
Die Therapieoptionen der Endometriose sind ja doch sehr eingeschränkt. Wir wissen nicht, wo sie herkommt. Sprich, wir können die Erkrankung nicht kausal, also ursächlich therapieren. Die Optionen, die es dann aus schulmedizinischer Sicht noch gibt, ist ein operativer Eingriff und ein Entfernen der Endometrioseherde, was häufig notwendig ist, vor allen Dingen, wenn auch zum Beispiel die Destruktion, also die Zerstörung von anderen Organen im Raum steht, wenn der Darm betroffen ist, wenn die Blase betroffen ist, wenn der Harnleiter betroffen ist.
Wahnsinn.
Das ist die eine Therapieoption und dann auf der anderen Seite gibt es dann noch die hormonelle Behandlung, dass man sagt, also Endometrioseherde brauchen das Östrogen als Stimulus. Wenn denen das Östrogen genommen wird, mittels Hormontherapie, sind die Herde in ihrer Aktivität eingeschränkt oder ausgeschaltet. Und im besten Fall kann das Entstehen neuer Herde, frag mich jetzt bitte nicht 100%, wie das entsteht, die Frage kann ich nicht beantworten.
Alles gut.
Kann damit reduziert werden. So, jetzt stehen wir dort und sehen, okay, Hormontherapie ist für fast alle, die sie bereits erfahren haben, keine Pille-Palle-Therapie.
Nee.
Eine nicht minder mit Nebenwirkungen behaftete Eingriff in unser Hormonsystem, der von vielen Frauen nur über einen gewissen Zeitraum toleriert wird. Es gibt Frauen, die damit, und deswegen, ich bin auch kein Freund der Verteuflung der Hormontherapie, kann wahnsinnig hilfreich sein. Und es gibt viele Frauen, auch wahrscheinlich in der Masse, die damit gut fahren, denen die Hormontherapie hilft. Aber es gibt genauso viele Frauen, die unter der Hormontherapie sehr stark leiden oder die Nebenwirkungen sehr, sehr präsent sind.
Ja, also es ist so ein bisschen, habe ich mir sagen lassen, ich weiß nicht, ob das stimmt, so ein bisschen wie in die Wechseljahre kommen tatsächlich, oder? Also so in die Richtung geht.
Das kommt darauf an, welches hormonelle Therapieverfahren man wählt.
Okay.
Also es gibt...
Da gibt es Unterschiede sozusagen.
Genau. Fachlich, die Fachbegriffe erspare ich euch jetzt. Also es gibt einerseits die Option, dass man die klassische Pille durchnimmt. Oder einfach und damit jegliche Menstruationsblutung unterdrückt und dem Körper vorgaukelt, dass er im Schwangerschaftszustand wäre. In dem Moment ist dann das Progesteron primär präsent, das in Anführungsstrichen Schwangerschaftshormon, und das Östrogen geht runter.
Ja.
Das ist die eine Option, die viele Frauen den Weg wählen, weil es auch der, sagen wir mal, der mildere hormonelle Therapieweg ist. Und dann gibt es noch die sogenannten GnRH-Analoga. Das ist eine Hormontherapie, die Aktivität der Eierstöcke runterfährt, ausschaltet.
Ja.
Sprich, dass die Eierstöcke gar kein Östrogen mehr bilden.
Okay.
Das ist eine sehr, sehr, sehr heftige Therapie. Die darf auch nur unter strenger Überwachung der Patienten über einen gewissen Zeitraum vollzogen werden. Also das ist jetzt auch keine Therapie, wo du sagst, das ist eine Therapieoption für die nächsten Jahre. Hingegen die Dauereinnahme der Pille wird über Jahre hinweg toleriert. Weil es gibt ja, wie gesagt, auch Frauen, die damit gut fahren.
Ja, ja.
Ich finde, in dem Moment sollte man dieses Verfahren dann auch bitte wählen, was einem selbst am allermeisten hilft.
Ja, ja.
Und eben diese GnRH-Analoga-Therapie, wo du dieses in die Wechseljahre schießen quasi stattfindet, stattfindet, dass unsere Eierstöcke irgendwann die Produktion des Östrogens immer weiter herunterfahren. Der natürliche Prozess der Wechseljahre, der wird da künstlich erzeugt. Das ist eine Form der Hormontherapie, die nicht ewig gemacht wird. Ich glaube, so 6 Monate.
Ja, und dann stelle ich mir vor, okay, dann hört man damit auf nach 6 Monaten. Und also ist das eine Therapie, um schwanger zu werden sozusagen, um die Fruchtbarkeit zu erhöhen? Oder ist es dann so nach 6 Monaten, dass es sein könnte, dass die Endometriose nicht mehr wiederkommt?
Also generell gibt es schon im Zusammenhang mit Kinderwunschbehandlungen diese Therapieoption. Es gibt Frauen, die einen Kinderwunsch haben, die mit diesen GnRH-Analoga erstmal therapiert werden, dass, sagen wir mal ganz bildlich gesprochen, der Bauch zur Ruhe kommen kann, Narben abheilen können nach operativen Eingriffen, das erstmal in voller Ruhe, ohne wieder beginnende Menstruationen oder sonst was, und ohne neuen Östrogenstimulus das Ganze runtergefahren wird. Ich sage immer, GnRH-Analoga können so eine komplette Pause sein. So eine Pausetaste drücken und mal kurz aus diesem Modus aussteigen. Wie gesagt, es kann in Form der Kinderwunschgeschichte stattfinden. Und deine zweite Frage war, deine zweite Option?
Ob die dann weg ist sozusagen, die Endometriose, ob es da eine Chance gibt, dass die weg ist danach.
Also wir betrachten generell sollte es stets eine operative Sanierung und die Hormontherapie Hand in Hand gehen.
Okay.
Also GnRH-Analoga sollten nicht ohne gesicherte Endometriose-Diagnose durch histologische Sicherung stattfinden. Also das ist, wobei man ja zum Beispiel bei der Langzeitpilleneinnahme schon dazu neigt, es mal zu empfehlen, zu sagen, wir haben da eine Verdachtsdiagnose, nehmen Sie doch mal die Pille durch, schauen Sie, was mit Ihnen passiert, ob die Beschwerden weniger werden. Ja. Das ist in der Praxis durchaus Usus.
Ja.
Das ist bei GnRH-Analoga ist das ein ganz anderes Thema. Also die dürfen nicht eingesetzt werden, weil man es mal eben austesten will.
Verstehe.
Und das hat auch das findet in der Praxis auch keine Anwendung, hoffentlich. Muss eine gesicherte Endometriose-Diagnose da sein.
Das kann man nicht einfach so machen, weil das schon echt ein krasser Eingriff ist. Ne? Also,
da muss man immer Nutzen und Kosten abwägen. Also
total. Stimmt.
Klar. Also sich künstlich in die Wechseljahre schießen zu lassen.
Das ist echt eine Entscheidung, finde ich. Das finde ich schon eine sehr krasse Entscheidung.
Und das war auch das, was ich in meiner Studie gefragt habe.
Ja.
Habe ich gefragt, warum macht ihr denn die klassische Hormontherapie nicht? Was hält euch davon ab oder was bewegt euch davon weg? Und die primäre Antwort war die Nebenwirkungen der Hormontherapie. Also von Depressionen über Haarausfall, so die klassischen Wechseljahresbeschwerden. Oder
die man halt mit Anfang, Mitte 30 oder wann auch immer man das macht, also echt auch nicht haben muss.
Ja, und eigentlich ja auch körperlich noch gar nicht bereit ist. Also der Körper durfte ja noch gar nicht den Weg bis dahin, so ein bisschen esoterisch gesprochen, bis dahin gehen. Und
na klar.
Ja. Und die Wechseljahre setzen ja jetzt auch nicht von jetzt auf gleich ein, sondern das ist ja ein ganz, ganz langsamer, schleichender Prozess, den die Frauen ganz lange gar nicht merken. Und man smoothet sich da so langsam rein. Und das ist ein Unterschied, ob du dann Medikation bekommst, die dich da hinschießt.
Total, auf jeden Fall.